Podcast Folge 49 und unseren heutigen Gast muss ich nicht mehr groß vorstellen. Wer die Bonusfolge mit ihm vom 16. Februar noch nicht gehört hat, hier ein paar Eckdaten zu unserem heutigen Gast. Er ist 24 Jahre jung, in Tschetschenien geboren, seit 2004 in Österreich, sein Leben dreht sich ums Boxen. Er ist neunfacher österreichischer Meister, schaffte es 2019 als erster Österreicher seit 1999 in ein Achtelfinale bei einer Weltmeisterschaft und ist jetzt seit letztem Jahr Profiboxer. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast Umar Chambekov.
Hallo. Danke für die Einladung, Silvana.
Danke fürs Kommen und danke für Kaffee und fast Kuchen.
Gerne.
Kaffee und Cookies.
Ja, das Stück gehört noch dir.
Dankeschön, das isse ich dann danach.
Okay.
Eigentlich sollte man das ja nicht machen. Also Kaffee ist schlecht für die Stimme, Milch ist schlecht, also Cappuccino sowieso. Die Kombination Katastrophe und Schoko noch dazu macht die Stimme super kratzig. Und wir haben gelernt, im Studium sollte man niemals vor ein Interview sich reinhauen.
Ja, das ist dann deine Schuld. Ich habe es nie gelernt, das war mein.
Und ich habe einen Hunger gehabt und dann Gusto auf Cappuccino.
Einmal geht's vielleicht.
Umar, wir kennen uns seit November 2019. Falls du dich daran erinnerst, ich bin mit diesem Aufnahme-Zoom-Gerät bei eurer Bounce Fight Night herumspaziert und habe Aufnahme von der Luft gemacht.
Ich kann mich erinnern, als ich geboxt habe 2019, wo wir uns da kennengelernt haben. Ich glaube, Da haben wir eh schon drüber geredet. Da hat Markus und Dago,
genau. Dort. Genau, stimmt, den Dago habe ich voll vergessen.
Genau, ja. Beide da haben mich da unterstützt und haben da auch aufgenommen für ihren Videoblog da auf YouTube. Und es war auch richtig geil.
Da gibt es ein cooles Video, ich glaube, eh so eine Viertelstunde Mixed Martial Monkeys.
Genau.
Mit so deinem Kampf drin.
Genau. Das war richtig geil und da haben wir angefangen, ich glaube ein paar Tage vorher hat er schon im Training ein bisschen gefilmt.
Ja.
Und dann in der Garderobe am Kampftag und dann nach dem Kampf und lief alles souverän, lief gut.
Ja.
Und ja, wenn man gewonnen hat, ist natürlich umso schöner.
Und ein paar Tage später habe ich dich dann nochmal interviewt, falls du dich daran auch erinnern kannst, für unseren Radiobeitrag, der dann einen Preis gewonnen hat.
Ja.
Den Radiobeitrag werden wir dann als Bonusfolge noch einspielen.
Ja.
Ich weiß noch, ich bin zu spät gekommen. Wir haben bei dir ausgemacht, weil ich deine Mama interviewen wollte.
Genau.
Und zu spät, völlig verschwitzt, weil ich zu früh beim Lift ausgestiegen bin und raufgelaufen bin, diese blöden Stufen mit meiner Sporttasche, weil ich danach ins Training gegangen bin. Ah, du musst dir schon wahrscheinlich auch gedacht haben, Alter, ich komme zu spät und voll verschwitzt.
Nein, ich hab das nicht mal gemerkt. Okay. Aber wir haben da 8 Stockwerke, wir wohnen da im 5.
Ja, habt ihr das gehört? 8 Stockwerke.
Ja. Sorg.
Und ich glaube, ich bin im 2. Stock ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, die Nummer könnte da passen.
Ja, aber du hast ja selber trainiert, also die 3 Stockwerke machst du jetzt nicht aus.
So Stufen sind immer schlimm.
Ja, dann... Tut mir leid, war deine Schuld. Ja,
hättest du mir aber sagen können, welcher Stock.
Ich dachte, ich habe es getan.
Nein, ich habe wahrscheinlich zugehört, sorry. Aber was ich total cool gefunden habe, war, wie ich angekommen bin vor eurer Eingangstür, also in der Eingangstür, dieser Vorraum, war vollgestellt mit Nike-Schuhe und ich habe auch Nikes angehabt und ich habe meine danach fast nicht mehr gefunden, weil es waren überall Nikes. War ziemlich cool.
Ich bin ein Nike-Fan, ja.
Ja.
Das liegt daran wahrscheinlich. Und ja, meine kleine Schwester trägt auch gerne Nike. Nike ist ja natürlich absolut berühmt und was weiß ich was. Jeder trägt Nike. Ich habe auch jetzt die Nikes an.
Ich habe auch Nikes.
Also.
Eigentlich müssen sie uns schon längst sponsern.
Sollten sie eigentlich. Ja. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Schauen wir mal.
Ja. Das schauen wir uns einmal an in Zukunft.
Ja.
Ja, hat Spaß gemacht damals. Ich weiß nur, ich war voll nervös, weil es war eines meiner ersten Interviews eigentlich und für Radio Enjoy damals. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe mit dem Zoom-Gerät das Interview aufgenommen und du hast mit deinem Handy die ganze Zeit das Handy so gedreht und man hat immer so, also so.
Man hat es gehört.
Immer dieses Klopfen. Und ich habe mir nur gedacht, wie sage ich ihm, dass das auch Ruhe geben soll mit seinem Handy?
Hätte ich es gewusst oder hätte es mir irgendwie angedeutet?
Ich hätte es sagen sollen.
Das ist so eine blöde Gewohnheit von mir. Mein Handy ist immer verdeckt, siehst du?
Ja, voll.
Ich drehe das immer um.
Ja.
Jetzt hat man es wieder gehört.
Ich hätte einfach damals mit Kopfhörer das Interview machen sollen. So wie
ja, dann wäre es vielleicht besser gewesen, glaube ich. Aber wie lange haben wir damals geredet?
Ich glaube, eine Stunde, weil ich rede immer so viel.
Insgesamt?
Ja,
mit und auch mit meiner Mama auch zusammen?
Ja. Es war total nett, weil sie war auch nervös und sie hat eigentlich gesagt, ihr Deutsch ist so schlecht, sie möchte kein Interview geben. Und ich habe aber gewusst, oh, ich brauche Aussagen von deiner Mom, von ihr, weil es ein Radiobeitrag, ich kann nicht einfach was hinschreiben und sagen, sie hat das und das gesagt, das geht nicht. Und deine Schwester war dann da und ich habe am Anfang mit deiner Schwester geredet und habe dann halt jedes Mal so gesagt, ja, wie siehst du das? Okay, also deine Mom. Und dann irgendwann ist sie ein bisschen warm geworden und hat wirklich geredet. Und
dann sie hat gepasst.
Voll coole Sachen gesagt, ja.
Ja. Nein, meine Mom spricht eigentlich gut Deutsch.
Sie spricht super Deutsch.
Ja,
ja, für das.
Da gibt es eigentlich keine Probleme. Ja. Nur vielleicht von der Grammatik her, vielleicht, wenn sie einen Brief schreibt oder so, ist sie vielleicht besser als ich sogar. Ich weiß ja nicht. Ich kann halt ganz gut reden.
Ja.
Und ja, mit Deutsch hatte ich nie Probleme. Wenn du mich jetzt fragst, paar Dinge, die jetzt im Deutschunterricht da genauer als Fragen kommen, dann oft hatte ich keine Ahnung, ich sage dir ehrlich, aber Deutsch einfach, bei mir ist Bauchgefühl. Ich rede Deutsch, spreche auch 3-4 Sprachen und Deutsch ist aber ja, wahrscheinlich die beste Sprache, die ich da einwandfrei spreche, wo ich halt schreiben und sprechen kann. Meine Muttersprache spreche ich sowieso, aber schreiben kann ich halt nicht, weil ich kann halt nicht Kyrillisch.
Ja.
Und Russisch tue ich verstehen. Sprechen ist mir echt unangenehm. Ich kann es nicht so gut und deshalb tue ich es auch nicht. Ich spreche meine Muttersprache fließend, ich spreche Deutsch fließend, ich spreche Englisch fließend.
Mhm.
Also,
das reicht. Viele Sprachen.
Ja, das reicht. Nicht genug, glaube ich.
Für alle, die jetzt nicht kennen, was ist denn deine Muttersprache? Und
Tschetschenisch.
Mhm. Ja. Erzähl einmal. Jetzt, ich meine, ich kenne die Geschichte. Aber
ich erzähle es für euch alle da draußen.
Gut aufpassen.
Ja, Tschetschenisch ist meine Muttersprache. Das kommt daher, dass ich geboren in Tschetschenien bin, 1997, 20. November.
Mhm.
Also mein Geburtstag ist gar nicht so lange her.
Gratuliere.
Danke.
Es ist übrigens einer von den einzigen Geburtstagen, den man merken kann. Witzigerweise. Wieso? Ich weiß es nicht.
20. Das ist eine schöne Zahl, 20.
Das ist schöner, ja. Das ist wirklich eine schöne Zahl, ja.
Genau, da bin ich geboren, bin aufgewachsen. Aufgewachsen, ja. Ein paar Jahre habe ich dort verbracht.
In Grozny?
Nicht in Grozny, nein, nicht in der Hauptstadt. Ich bin aus dem Dorf. Aber Tschetschenien ist halt so klein. Tschetschenien ist kleiner als Niederösterreich. Ich habe das mal, genau, ich habe mal von der Fläche her nachgeguckt. Ich glaube, Niederösterreich hat 15.000 Quadratkilometer an Fläche und Tschetschenien ist ein bisschen drunter, 14 irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, aber kleiner als Niederösterreich. Und wo ich natürlich klein war und wir sind herumgefahren, habe ich mir gedacht, riesig.
Ja.
Aber je älter du wirst, checkst eigentlich, das war gar nicht so groß. Und ja, die Hauptstadt kennt halt jeder und der Hauptstadt. Die Hauptstadt ist auch nicht fern von den meisten Dörfern und ja, ich bin auf jeden Fall dort gewesen für 4, 4,5 Jahre.
Mhm.
Dann 2003 sind wir nach Österreich geflüchtet und durch ein paar Länder, ich habe absolut keine Ahnung, also wenn ich da jetzt was Falsches sage, dann tut es mir leid. Und ja, im Endeffekt sind wir dann irgendwo in, wo war das? Hadersdorf. Hadersdorf am Kamp sind wir gelandet. Das war auch so eine richtig chillige Zeit.
Ich weiß, du
da hast alles gekriegt. Ich habe das eh schon mal gesagt bei irgendeinem Zeitungsartikel. Da haben wir wirklich...
In der Folge A.
In der Folge auch?
Ja, ja.
Da haben wir alles bekommen. Ich kann mich noch erinnern, Bangkok-Kakao, Iglo-Fischstäbchen, was war es noch?
Gummibärenbande.
Gummibärenbande war meine Lieblingsfolge.
Nutella.
Nutella, genau, ja. Nutella. Also komplett diese Top-Produkte einfach, die du beim Billa oder sonst wo erhältst.
Ja.
Und, aber damals kanntest du das sowieso nicht. Also du hast einfach gegessen und hast allein, du hast das schon geschätzt einfach. Und das war zu der Zeit schon richtig, wie soll ich sagen, richtig einfach top. Du hast einfach Sachen bekommen, die du vielleicht jetzt nicht, für die du jetzt eigentlich ein bisschen blättern musst. Ja. Nicht jetzt im Sinne von, dass es extrem teuer ist, aber ist halt, hat Qualität, genau, hat Qualität. Und war halt eine gute Zeit und da hast du einfach Nutella gegessen, hast keine Sorgen gehabt und hast PlayStation gezockt. PlayStation ist zu der Zeit, na, ich glaube vielleicht ein bisschen früher, nur ich kann mich halt an PS1, kann ich mich zu der Zeit erinnern. Da haben wir so Driver gespielt, alte Version von GTA, ich glaube GTA 2 oder so. Und ferngeguckt, hat mir so einen kleinen Kastenfernseher, Rohrfernseher, oder wie heißt das?
Die mit dem mega fetten Ding hinten.
Genau, genau. Ja. Da hatten wir den und der war auch ganz klein, aber du hast einfach so viel Spaß gehabt. Ja. Ich habe mit meinen Brüdern immer gespielt. Wir waren immer gemeinsam halt. Ich war immer so das Reserverad, oft, weil ich war einfach der Jüngste. Ja, und ich war, weißt du, wer ich war? Ich war dieser, wenn die gezockt haben mit der PlayStation, dann habe ich den dritten Controller bekommen, der gar nicht angesteckt war. Genau, der war ich. Und aber
hast nie verlieren können.
Ja, so gesehen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht erleben dürfen, weil der war gar nicht angesteckt. Aber ich wusste halt nicht und na, war schon echt, echt eine schöne Zeit. Und dann sind wir irgendwann von dort weggezogen. Also dort waren wir noch in irgendeinem Heim waren wir da, aber hat gepasst alles. Sind wir weggezogen nach Krems an der Donau, 2005, 2004, keine Ahnung, sowas. Dann haben wir 2-3 Jahre in Krems gelebt. Dann bin ich in die Volksschule gegangen.
In Krems?
In Krems, ja. Bis zur dritten Volk war ich dort. Und das war auch, da habe ich Freunde kennengelernt. Und war auch eine abnormal schöne Zeit. Dann ja, Ende 2007 sind wir nach Wien gezogen. Und das war für mich, ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich schlimm für mich, weil ich werde meine Freunde nicht mehr sehen und ich werde Krems vermissen und so. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, nein, also natürlich zu der Zeit habe ich Krems vermisst und meine Freunde, aber ganz offen und ehrlich, in Österreich, irgendwo anders als in Wien, könnte ich, glaube ich, zurzeit nicht leben. Ja. Nein, Österreich ist wunderschön. Wenn du draußen fährst, Tirol, Steiermark, wo auch immer, da gibt es so viele schöne Gegenden, aber keine Ahnung, in Wien ist für mich einfach, ich fühle mich wohl. Wien ist einfach die Stadt für mich und natürlich, wenn du Urlaub machst, Skifahren gehen willst und so. Ja, okay, ich war nur 1-2 Mal Skifahren in meinem Leben, aber da bin ich mir sicher, in den Bergen von Österreich bist du gut aufgehoben.
Ja.
Und ja, dann sind wir nach Wien gezogen, 2007, 2008.
Kannst du Skifahren?
Ich kann Skifahren. Okay. Ich war, da erzähle ich eine kleine Geschichte. Das erste Mal Skifahren war ich mit der Schule.
Ja.
Das war relativ spät. Da war ich schon 18, glaube ich. 19. Spät für ein, also wenn ich
in
jetzt.
In Österreich ist es spät.
Ja, wenn ich jetzt einen durchschnittlichen Österreicher hernehme, die waren schon Skifahren wahrscheinlich mit 7, 8, 4, 4 noch ärger. Na, ich war mit 18, das ist richtig spät und ja, da waren wir mit der Schule und da musste man so einen Fragebogen ausfüllen, ob du ein Anfänger, mittlere Klasse oder Profi oder was weiß ich da bist. Und ich wusste, wenn ich da Anfänger ankreuze, dann keine Chance. Die ersten 2 Tage, die lassen mich da spazieren mit den Ski und ich muss lernen, wie man mit denen geht und so. Ich habe direkt angekreuzt, dass ich schon Ahnung habe und schon Skifahren kann, obwohl ich noch nie Ski gefahren bin.
Oh shit.
Ja, aber ich konnte Rollschuhe fahren und Eislaufen. Dann habe ich irgendwie mir gedacht, okay, wenn ich das kann, dann muss ich auch Skifahren können. Ja. Vielleicht muss ich paar Kleinigkeiten lernen, aber das war's. Und diese Kleinigkeiten waren halt das Bremsen, das musste ich halt lernen und Slalom fahren. Slalom fahren,
oh
genau.
Gott. Ja.
Slalom fahren, weil das konnte ich noch nicht, ich kann mich erinnern, 2-3 Mal ist mir das passiert, da bin ich so Schuss runtergefahren und die Lehrer komplett verwundert, was ist mit dem passiert?
Du bist einfach gerade runtergefahren?
Ich bin einfach nur gerade runtergefahren Und irgendwann, weißt du, war schon so, gerät irgendwie außer Kontrolle. Linkes Ski fliegt irgendwo dahin, rechtes dort. Du machst vorwärts, rückwärts Salto in einem. Und dann liegst du da im Schnee. Und das war auch, ja, das ist mir, ich glaube, 2-3 Mal passiert.
Das ist aber eh gut für den Anfang.
Ja, dann habe ich gelernt Slalom fahren, dann haben die mir das erklärt. Und ja, jetzt kann ich eigentlich Ski fahren. War wieder schon extrem lange nicht. Das war, glaube ich, mein erstes Mal. Und danach war ich noch kurz einmal. Oder ja, ich glaube, da war ich noch kurz einmal und seitdem nie.
Ja.
So. Aber ich glaube, ich gönne es jetzt wieder. Das ist halt nicht so schwer für mich, weil ich fahre jetzt auch nicht wie ein Profi. Deshalb kann das gar nicht so schwer sein für mich. Aber ja, schwarze Piste war arg. Die habe ich nur einmal gesehen. Dann habe ich mir gedacht, die braucht man nicht fahren. Das ist alles gut.
Da wird ja nicht runterfahren, wenn ich erst einmal Skifahren war.
Ja, ich kenne mich gar nicht aus mit den Pisten, aber die schwarze Piste habe ich mir gemerkt, weil die war echt heftig.
Das ist ja die schlimmste. Also
da fährst du lieber nicht runter.
Nein.
Sonst fährst du nicht mehr rauf wieder.
Ich finde, da war das in Lift einsteigen extrem schwer.
In den Lift? Anfang.
Ja.
Meinst du dieses, wo man sich da...
Ja.
Nein, die waren nicht chillig eigentlich.
Du fandest das echt chillig? Ich fand das immer total schlimm.
Die kommen von hinten, du setzt dich einfach hin.
Und für mich war das immer das Aufregendste beim Skifahren.
Nein, ich hab's genossen. Also ich habe mich hingesetzt und habe dann gechillt, herumgeschaut. Und
vielleicht hat es mir einmal als Kind rausgehört oder so.
Oh, okay, dann hast du ein Trauma davon gehabt.
Wahrscheinlich,
das ist was anderes.
Ja. Super chillig. Aber dann bist du nach Wien gekommen, genau.
Dann bin ich nach Wien gekommen. Und geboxt habe ich eigentlich schon wegen meinem Papa, keine Ahnung, ich kann mich nicht mal erinnern, aber irgendwie, weißt du, diese Grundschläge und Grundstellung und
immer schon.
Das habe ich alles so irgendwie gelernt im Laufe der Zeit. Sport habe ich, keine Ahnung, auch irgendwie immer schon gemacht. Ich habe Gewicht eben vorher gemacht, ich habe Judo vorher gemacht, ich war Leichtathletik. Das waren so alles Dinge, die habe ich nicht gemacht wie die jetzigen Leistungssportler, aber weißt du, im Alter von 7, 8, 6, keine Ahnung, waren schon Dinge, die ich gemacht habe, die wahrscheinlich andere in meinem Alter nicht getan haben. Mhm. Und Fußball habe ich gespielt und Boxen war halt sowieso immer dabei. Und dann 2008 komplett nur mehr Boxen. Basketball kann ich spielen.
Mhm.
Ich kann, keine Ahnung, ich bin ehrlich, ich will nicht groß da hinsabbeln, aber ich kann eigentlich, was Sportarten angeht, kann ich einiges. Ich spiele gerne Basketball, ich spiele Fußball, was noch? Mir fällt es nicht ein, aber Schwimmen habe ich mit 5 schon gelernt. Cool. Das sind halt alles so Dinge, keine Ahnung, die habe ich dann so gelernt und mein Papa hat mich dann auch irgendwie gezwungen und da bin ich im Nachhinein dann auch dankbar, weil ich habe auch so Freunde kennenlernen dürfen, die können halt leider nicht schwimmen oder so und dann haben die auch keinen Bock, irgendwie schwimmen zu gehen irgendwo. Und ja, dann bin ich 2008 beim Boxen geblieben und habe auch meinen ersten Kampf gemacht und Rest
ist Geschichte.
Rest ist Geschichte, genau, schön gesagt, Rest ist Geschichte.
Es ist arg, wenn man so mit so vielen verschiedenen Sportarten aufwächst, gell? Das bringt dann schon viel.
Schon. Ich glaube, auch wenn ich jetzt mal das Boxen zur Seite stelle, ich würde in jeder anderen Sportart, glaube ich, hätte ich schon irgendwie was drauf.
Mhm.
Das könnte ich mir auch im Fußball, Basketball, also hätte ich mich genauso wie aufs Boxen konzentriert. Ich selber sehe mich als ein Weltspitzenboxer. So fühle ich mich, so sehe ich mich und das habe ich auch in einem Land wie Österreich auch zeigen dürfen, auch wenn die Unterstützung nicht so groß war, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Und habe da bei der WM allem da auch boxen können. Ich hab auch Spitzenboxer geboxt, ich habe gewonnen gegen Spitzenboxer, ich habe auch knappe Kämpfe leider verloren unter Anführungszeichen oder auch wirklich dann knapp verloren und in jeder anderen Sportart, wie gesagt, wenn ich da jetzt mich nur auf Fußball oder Basketball oder Judo oder was weiß ich was, wenn ich mir genauso den Fokus da getragen hätte, dann glaube ich, dass ich da auch da was machen hätte können, aber ich habe mich fürs Boxen entschieden. im Endeffekt bin ich auch froh drüber. Ich mag den Boxsport, ich liebe ihn.
Und warum? Was gibt dir das? Oder
ist es anfangs war es so, mein Papa hat mich da so gezwungen. Und
ja, das war nicht so leicht, gell? Der Papa ist ein sehr strenger Trainer.
Ist er, ja. Er hat mich da gezwungen einfach. Und mein Bruder, ich habe zwei ältere Brüder, die haben das gemacht und da bin ich immer mit. Natürlich, wenn es nur manchmal gegangen ist. Oder da war auch die Abwechslung halt in den Sportarten sehr gut. Dann hast du nicht immer dasselbe gemacht. Halt. Da warst du mal was Judo, Ringe war ich noch nie.
Und dann
oder kurz war ich mit ihm. Dann bist du Gewicht eben, dann bist du Fußball, dann bist du das. In deiner Freizeit spielst du mit deinen Freunden Fußball, dann spielst du Basketball. Es war halt immer so, wie soll ich sagen, hat so den Ausgleich hast finden können irgendwie. Und die Gedanken hast du halt auch nie gemacht. Aber wenn ständig dann immer dieselbe Sportart im Alter von 10, 11 machst, dann ist halt, ja, dann denkst du auch, boah, heute auch. ich habe es getan. Nicht, dass ich es nicht gemocht hätte. Gemocht habe ich es immer. Und dann ist mein ältester Bruder irgendwie weggegangen vom Boxsport. Dann ist mein anderer Bruder, wo ich so circa 12 war, auch weggegangen vom Boxsport. Und da war ich halt der Einzige. Und dann habe ich realisiert, das ist etwas, das ich sehr gut kann. Und ich mache das schon so lange, dass ich es einfach, ohne dem geht es mir nicht mehr so gut.
Ja.
Es ist so, mir ist langweilig. Es ist ein Teil von mir und ich liebe es im Endeffekt. Es ist, ich wünschte mir, dass es viel mehr geschätzt werden würde. Aber
der Boxsport in Österreich?
Der Boxsport in Österreich vor allem, weil ich hier aufgewachsen bin. Und das wünschte ich mir, aber ich weiß nicht, ich fühle es nicht so, dass das der Fall ist. Aber keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich, ich weiß nicht. Ich sage nur das, was ich denke. Und ohne den Boxsport, wenn ich da mal jetzt nicht trainieren gehe oder nicht boxe, ich denke mir, boah, wohl langweilig. Was mache ich? Ja, ich gehe boxen.
Ja.
So halt so ungefähr. Natürlich, da machst du halt auch ein paar Dinge. Manchmal ist halt, wie man oft so sagt, manchmal bist du dein größter Gegner selber.
Ja, klar.
Also da musst du dich zusammenreißen. Deshalb, ich versuche das immer so zu variieren. Boxen, Fußball, Basketball. Aber Boxen ist halt die Sportart für mich und ist nicht die einfachste. Ist kein Boxen, tut man nicht spielen. Ich habe oft Personen kennengelernt, die fragen dich dann so, ja, spielst du schon lange Boxen?
Denk
ich
mir,
so das habe ich, das hab ich schon zwei, dreimal habe ich sicher schon gehört.
Boah.
Da denke ich mir, wenn du bloß wüsstest, dass man Boxen nicht spielen tut, dann würdest du nicht mal daran denken, das zu sagen. Aber
nicht mal im Training.
Ja, nicht mal beim Training. Und aber ja, Boxen spielt man halt nicht. Boxen ist, wie es jeder Boxer auch natürlich weiß, Boxen ist nichts Einfaches und es geht auch nicht halbherzig.
Ja.
Also wenn es da so, irgendwie versuchst oder du bist ein kompletter Blender und machst da nur, keine Ahnung, Videos, soziale Medien und
wie
versuchst
wir so viele
da so.
Haben.
Genau, da gibt es halt leider viele, nicht nur im Boxsport, gibt es auch außerhalb dieser ganzen, was weiß ich, Fitnessmodels und das sind halt alles so Dinge, dem habe ich halt nichts zu tun, die jucken mich auch nicht. Aber das sind auch so, keine Ahnung, ich schenke dem null Aufmerksamkeit, aber das ist echt traurig heutzutage. Dieses, natürlich ist halt wichtig, deine Reichweite da irgendwie den sozialen Medien zu erhalten, weil, keine Ahnung, da sind leider viele da draußen, die es nicht so drauf haben wie manch andere, aber aufgrund dessen kriegst du halt trotzdem deine Aufmerksamkeit und da sind viele da draußen, die haben es richtig drauf, aber denen juckt das Ganze nicht, dieses soziale Medien und so, deshalb kennt man die dann auch nicht. Ist ja auch traurig. Ich finde schon. Das ist jetzt alles abgesehen vom Boxen. Wenn du da das hernimmst, keine Ahnung, TikTok und Insta und so, da machen da manche so Videos, die sind, keine Ahnung, für ein paar Klicks und Views. da musst du dir echt nicht dein Gesicht nehmen lassen, halt im Sinne von alles Mögliche tun für. Das ist, ich denke mir nur, das wirst du dein Leben lang beibehalten. Also ja. Wenn du mal eine Familie hast und so, die werden das sehen. Voll. Keine Ahnung, wenn du als Mutter oder Vater dann, keine Ahnung, wie willst du dich da rechtfertigen? Ich weiß nicht. Ich denke so zurück an die Zeit vor 8 Jahren oder so, wo ich, keine Ahnung, als Kind Facebook-Beiträge hatte. Und ich denke mir, boah, war das peinlich. Das ist ja abnormal. Direkt mal löschen. Stimmt. Direkt mal löschen. Genau. Direkt mal löschen. Und ich habe mich dann für Sachen, die ich mit 12 gemacht habe, habe ich mich mit 16 schon geschämt. Ja. Und ich denke mir, wenn du dann mit 40 an Videos denkst, die du mit 20 gemacht hast, dann keine Ahnung. Also ja, das ist eh nicht meine Sache im Endeffekt. Es gibt wahrscheinlich ein paar Dinge, da musst du dich selber rechtfertigen. Und ja, was ich damit meine, ist dieses ganze, diese sozialen Medien, die haben halt viel Einfluss auch auf den Nachwuchs, auf die Jungen, halt alles, was nachkommt, und leider werden die da komplett geblendet mit vielem, was vielleicht mehr Schein als sein ist.
Und ist es,
das ist halt auch traurig, finde ich, und natürlich ist auch traurig, wenn du als ein Arzt weniger verdienst als irgendein YouTuber, TikToker, dann finde ich das traurig. Weißt du, man kann mich verurteilen für meine Meinung, aber ich finde da absolut nichts Falsches, was ich da denke. Wenn du dein Leben lang studierst und dein Jahresgehalt ist um das 8-fache oder 10-fache kürzer als von irgendeinem Hampelmann, der da Videos macht ständig, ja, der macht halt auch seine Arbeit, okay, aber dann, keine Ahnung, dann ist das Arztsein unterbezahlt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist halt meine Meinung. Ihr könnt mich verurteilen, aber meine Meinung könnt ihr da nicht ändern.
Also ich verurteile dich da gar nicht, weil mir geht es auch genauso. Ich denke mir das sehr oft, weil ich habe da 7,5 Jahre meines Lebens ins Studium reingesteckt, nicht wirklich viel verdient nebenbei, echt am Limit gelebt, und im Endeffekt, ja, jetzt muss man sich erst drauf arbeiten, und manche, ja, machen halbwegs nackte Fotos von sich selbst.
Ja, verstehst.
Das ist halt ein bisschen traurig, ja.
Ist halt traurig, aber ist eine verdorbene Gesellschaft leider.
Schwierig.
Das ist halt, weil das alles erlaubt wird. Aber die jucken mich eh nicht. Das Gute, also was ich an mir mag, ist, ich mag mich nicht auf andere konzentrieren. Also ich mag mein Ding machen, und meine Meinung werde ich beibehalten. Sollen die machen, was sie wollen, und mich juckt es nicht auf jeden Fall. Ich finde es halt traurig, aber macht's, was ihr wollt, und ich mache das, was ich will.
Du hast uns schon so viel erzählt. Danke dafür überhaupt.
Ja, ist gerne.
Das erleichtert einfach mal die Arbeit.
Das ist einfach so bei mir Freestyle.
Ja, haben wir eh davon geredet. Finde ich auch cool, weil dann brauche ich nicht so viele Fragen und die hören gern Geschichten.
Ja, ich kann gerne erzählen.
Ja. Damals, wie wir das Interview gehabt haben, damit wir nochmal zurückkommen zu dem, wo wir gestartet haben, da hast du mir erzählt, Tupac war der absolute Lieblingsmusiker.
Ist er immer noch. Tupac Amaru Shakur.
Warum?
Das habe ich, als ich klein war, so 10 oder 9, ich kann mich erinnern, mein ältester Bruder hat halt auch so die Mucke gefeiert, und keine Ahnung, ich habe es irgendwie von ihm abgeschaut.
Ja.
Dann habe ich mich damit befasst, habe immer als Kind, weißt du, da gibst Tupac ein und Wikipedia. Da liest du einfach nur Wikipedia und das reicht.
Ja.
Und dann habe ich Wikipedia gelesen, habe ich die Doku geschaut, dann habe ich, keine Ahnung, irgendwelche Bilder geschaut, immer Videos geschaut, habe dann, ich glaube, ich habe bis vor 5 Jahren, habe ich mir noch gedacht, man, Tupac lebt 100%. Der ist untergetaucht, und weil da gab es so viele Theorien. Und
echt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Ja, da gibt es, keine Ahnung, zig Theorien. Und
also offiziell ist er schon tot?
Offiziell ist er schon tot, er ist 13. September 96. Also was ihn angeht, ich weiß da richtig viel. Ich kenne mich da aus. Und genau, 1996, 13. September offiziell verstorben. Und dann gibt es halt Theorien, der ist halt untergetaucht und ist verschwunden, weil man ihn da irgendwie von der Bildfläche verschwinden lassen wollte. Ist er selber da, wie Niccolo Machiavelli, das war ein Philosoph. Deshalb hat er seinen Künstlernamen Machiavelli laut ihm, und der hat auch mal seinen Tod vorgetäuscht, der Philosoph.
Oh, wow.
Wow. Und er hat das so nachgemacht und was weiß ich was. Also mich hat das so urüberzeugt. Cool. Und ja, ich habe mir immer gedacht, boah, wenn der lebt und er kommt wieder zurück auf die Bühne und so krass, aber dann vergeht halt Zeit und dann denkst du dir, Mann, ist halt nicht der Fall wahrscheinlich, ja. Aber wenn ich so nachdenke, der war 25 und keine Ahnung, ich würde ihm nicht 25 geben eigentlich, wenn du so siehst, was der alles so in seinem Leben gemacht hat. Der hat mit seinen 25 Jahren einfach alles durchgelebt, finde ich. Mhm. 25 war wahrscheinlich keine Ahnung, von der Denkweise her, vom Denken her und von der Einstellung her wahrscheinlich schon über 40.
Ja.
Ist jung gewesen, wo er ermordet wurde. Und ja. Und ich habe ja halt immer bis heute noch immer seine Lieder angehört, Songs und oft. Viele sind da motivierend. Viele, fast alle haben sehr viel Bedeutung, wenn du überhaupt die Lyrik und den Text, das ganze Video und so alles so komplett durchliest oder anschaust und analysierst. Und ich habe das wirklich analysiert. Ich habe mich gerne hingesetzt und habe mir das angeschaut, habe dann irgendwie eingegeben, wie war das in dem Video, wo wurde das gedreht und hin und her und mit wem hatte er Beef.
Ja.
Und ja, keine Ahnung, es war so immer faszinierend für mich. Und ja, das war Tupac und seine Geschichte.
Was hat er dir beigebracht?
Was er mir beigebracht hat, er war, genau wie Muhammad Ali, hat er auch niemals seine Klappe gehalten, egal vor wem. Und er hat sich halt nicht gescheut, seine Meinung zu sagen. Und ich weiß nicht, so genau wo du mich jetzt in dem Moment fragst, keine Ahnung, ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich ausgerechnet die Art von Menschen mag, die einfach frei ihre Meinung gesagt haben und sich nicht gescheut haben, da irgendein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und ja, ich sehe die Art von Leute in dem Bereich halt wirklich als, keine Ahnung, Vorbild würde ich jetzt nicht sagen, aber Menschen, von denen man ein paar Dinge auf jeden Fall abschauen kann. Nicht jetzt im Sinne von, ich bin komplett gegen Gewalt, Drogen und was weiß ich, was es da alles gibt, aber so, wie man sich zu verhalten hat, wie man manche Dinge sagt, wie man sich nicht von irgendjemandem etwas sagen lassen sollte und von keinem einfach der Sklave sein sollte. Das sind halt so Dinge, die tue ich halt versuchen, mir einzuprägen und tue ich auch. Und ich stehe komplett dazu. Das ist wichtig. Ich mag von absolut keinem einfach Sklave sein oder keine Ahnung, mir irgendwas sagen lassen. Ich war so, als Kind war ich so. Ich hab immer vor meinen Eltern Angst gehabt, vor meinem Vater.
Ja.
Hier auf dieser Welt. Und das waren die Menschen, vor denen ich halt immer Angst habe. Bis heute, wenn mir mein Vater was sagt, dann
ist das so.
Dann ist das nun mal so. Und bei Mama genauso. Und da mag ich mir halt auch keine Angst. Ich will jetzt nicht irgendwie was Schlechtes sagen. Natürlich, jeden Älteren soll man respektieren, aber wenn dir der Respekt da nicht gezeigt wird, dann ist das halt auch nicht schön und da muss man sich auch nicht alles gefallen lassen, sei es egal wo, sei es in der Arbeit, Schule oder wo auch immer. Ich habe es nie gemocht, wenn mich jemand anschreit.
Ja, klar.
Ich mag das einfach nicht. Und wenn meine Eltern mich anschreien, dann sind das meine Eltern, aber sonst hat absolut keiner das Recht, mich anzuschreien. Ich werde das nie akzeptieren können. Also ich werde da meine Meinung sagen müssen und ich werde da zurückschreien müssen. So bin ich nun mal und so werde ich auch bleiben.
Und vor deinem Papa hast du immer Respekt gehabt, egal was er gemacht hat? Oder hat es manchmal Momente gegeben, wo du gedacht hast, naja?
Ja, Papa habe ich immer Respekt, natürlich. Oft ist so, bist vielleicht mit manchen Dingen nicht zufrieden, aber das ist mein Papa.
Ja.
Und auch wenn es für mich nicht passt, ich muss es akzeptieren und bis heute ist nun mal so. Ist so, ist bei meiner Mama so, ist bei meinem Papa so, ist bei meinen Eltern, Geschwistern so. Aber ja, so ist das nun mal. Ich komme klar damit. Ich bin ein sehr respektvoller Mensch. Ich habe vor Eltern habe ich sehr viel Respekt. Aber wenn man mich so irgendwie auf mich herabguckt und so, dann mache ich das gar nicht. Und dann zeige ich das so auch. Und wenn mich jemand nicht mag, dann mag man mich nicht. Aber das ist nun mal meine Art, wie ich bin. Und wenn das jemand nicht passt, dann, keine Ahnung, tut es mir leid. Ist wohl ihr Pech.
Ja. Du hast heute schon einen Namen genannt, über den ich unbedingt sprechen möchte. Trink was.
Ja, finde ich gut.
Ich trinke auch noch schnell einen Schluck, weil sonst ist viele reden, gell?
Eiskaffee.
Vom warmen Kaffee zum kalten. Mhm. So, ich mache gerade mein Handy auf, weil ich habe die für einen Artikel vor kurzem auch wieder mal angeschrieben. Mhm. Muhammad Ali ist am 17. Jänner 80 geworden.
Genau.
Und nachdem du schon ihn also kurz erwähnt hast, habe ich mir gedacht, weißt du was? Lies mal das vor, was du mir geschrieben hast über Ali. Weil ich habe zu dem Artikel, ich habe ein bisschen was über Ali geschrieben und dann ganz viel über Leute aus der Boxszene, die an ihn gedenkt haben und die Erinnerungen erzählen wollten.
Mhm.
Und du hast geschrieben, Ali war der erste Boxer, den ich kannte. Er ist für mich nicht nur der beste Boxer, sondern der beste Sportler aller Zeiten. Er war mit seinem Boxstil einfach seiner Zeit um Welten voraus und hat den Boxsport revolutioniert. Ali hat gezeigt, dass man gut aussehen, schön reden und gleichzeitig Leute im Ring verhauen kann. Er inspirierte mich auch als Mensch, der sich niemals etwas sagen ließ. Ich will frei sein und so sein, wie ich bin und nicht, wie andere mich haben wollen, genau wie Muhammad Ali es getan hat, der trotz Erfolg immer authentisch geblieben ist. Seinen Stil werde ich nicht boxen, aber ich habe mir trotzdem einiges abschauen können. Die Art, wie er war, seine Geschichte im Ring und außerhalb, das hat ihn zum größten Sportler aller Zeiten gemacht.
Korrekt. Deshalb, Muhammad Ali, wie ich es auch vorhin angesprochen habe, ist einfach mit seiner Einstellung, der hat so viel auch opfern müssen. Der hat in seiner Primetime 3, 4, 5 Jahre.
Drei Jahre
war er gesperrt.
Was ein Wahnsinn ist.
Was eigentlich abnormal viel ist in seiner Topform. Hat er 3 Jahre Sperre da sich geben müssen. Mhm. Dafür, dass er einfach nicht in irgendeinen Krieg ziehen wollte und irgendwelchen Menschen Leid antun wollte, die ihm eigentlich nichts getan haben.
Ja.
Da hat er frei seine Meinung gesagt und das war das, was er halt nehmen musste. Ich glaube, Muhammad Ali, das war halt extrem ausschlaggebend für seinen Werdegang, weil im Endeffekt haben dann auch alle auf der Welt gecheckt, hey, die Amerikaner selber haben ja gecheckt, der Krieg hat sehr vielen da beiderseits Leid gebracht und Muhammad Ali hat eigentlich recht. Hey, wieso soll er das tun? Anfangs haben die alle da über ihn schlecht geredet und kritisiert, aber dann hatte er recht und dann haben ihn viele gefeiert. Das kam aber erst nach der Sperre und nach 3, 4 Jahren, aber in den 3, 4 Jahren hat er viel ertragen müssen und wie gesagt, das war halt für seinen Werdegang, ist das halt extrem ausschlaggebend gewesen und Muhammad Ali hat halt damit gezeigt, dass er anders ist als die anderen. Nicht nur wegen seinem Boxstil, sondern einfach wegen seiner menschlichen Einstellung und mit der Philosophie, die er verfolgt hat.
Mhm.
Das ist halt, ich glaube, so war das. Schade, dass ich hätte ihn gern kennengelernt. Abnormal, dass er der Sportler, der Nummer 1 Sportler, den ich halt gerne kennengelernt hätte.
So, wenn ich jemanden interviewen würde, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde immer ihn nehmen.
Ja.
Also
würde ich auch, wenn ich Interviews nehmen würde.
Oh, stell dir vor, wir sind zu spät geboren, aber das muss damals echt der Wahnsinn gewesen sein, ihn
das
zu sehen.
War sicher krass.
Ja, vor allem damals, ich finde das auch so schön, die Fotos von damals, weil der Boxring war noch ein Boxring und es waren keine Sponsoren irgendwo. Es war einfach nur der Ring,
da hast du einfach deine Gage erhalten.
Genau.
Da hast du einfach deine Gage erhalten, hast gekämpft gegen die Besten.
Ja.
Und
das war so cool.
Das war's. Aber der Sport verändert sich, genau wie die Musik, die Filme, alles, so wie sich alles verändert, hat sich halt der Sport verändert, die Sportler selber. Und viele denken sich dann halt, ja, wenn der das so macht, wieso soll ich es halt schwerer haben als er oder mir schwieriger gestalten? Und ja.
Warum würdest du sein Boxstil nie kämpfen?
Ja, ich bin einfach ein anderer Typ, glaube ich. Ich habe da schon ein paar Akzente, die der halt nicht so gut wäre. Ich weiß ja nicht.
Ja.
Ich gucke immer auf zu Muhammad Ali.
Ali war am Anfang auch nicht so gut. Nein, also viele nicht, haben gesagt, er hat also hat's nicht so überdrüber Talent oder irgendwas.
Nein, eh nicht, aber ist er später geworden. Aber vor allem zu der Zeit. Nur was ich meine ist halt, das sind halt Dinge, die ich gerne auch mache. Die Beinarbeit und so ein paar Dinge habe ich schon, die ich versuche so gut zu machen wie er und mit meinem Stil auch gut machen kann. Aber zwei verschiedene Typen einfach.
Ja.
Zwei verschiedene Typen. Ich glaube, ich bin eher, ich kann mich reinstellen, boxen aus der Distanz. Versuche ich halt das alles zu machen. Und Ali war einfach, er hat geglänzt mit dem, was er gemacht hat. Und so gut konnte das halt keiner vorher.
Ja.
Kann es immer noch keiner.
Und promoten hat er sich selbst gut beigebracht. Oh Gott.
Das habe ich ja gemeint. Er hat geredet wie ein Schauspieler.
Voll.
Und
vor allem, ja. Er hat so viel und so schöne Sätze. Also ich bringe das nicht raus. Ich tue mir schon schwer, einen Satz gescheit rauszubringen, aber der hat gereimt. Der hat wirklich die Wörter gefunden, das auch noch so rüberzubringen. Das war.
Das ist das. Der hat sich einfach, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, der hat sich gut verkaufen können, weil ich glaube, der war einfach in seinem echten Leben, abseits diesen ganzen Kameras und was weiß ich was, auch in echt dann so. Ich glaube, Muhammad Ali war einfach Muhammad Ali, so wie er sich nach außen ihn präsentiert hat.
Ja.
Der hat das, was er unter seinen Freunden vor, keine Ahnung, vor kleinen Personengruppen gesagt hat, hätte, oder das hat er auch vor allem anderen gesagt und vor jedem und vor, was weiß ich, vor jeder Kamera und vor irgendwelchen Journalisten, der hat sich kein Blatt vor den Mund genommen.
Mhm.
Und das hat Muhammad Ali zu Muhammad Ali gemacht. Genauso wie Tupac zu Tupac. Und das sind halt so die zwei Top-Typen der letzten 100 Jahre oder 50, die ich halt komplett, wie soll ich sagen, halt auch feier. Aber ich kenne sie halt auch. Da gibt es sicher viel mehr. Nur mit Tupac und Muhammad Ali habe ich mich halt befasst.
Ja.
So nebenbei. Und ja, das sind halt so Dinge, die ich mir gerne da eingeprägt habe und die ich wirklich als richtig empfinde.
Das finde ich ja total cool, weil die ganzen Leute, die haben eine Meinung, die haben eine Einstellung, Prinzipien, Werte und die sagen es nicht nur, sondern die leben es auch. Und das ist etwas, das du heutzutage so selten kriegst.
Genau, viele, viele reden halt, aber wenn es dann drauf ankommt, macht keiner was und war alles nur leeres Gesabbel und das bringt halt nicht viel.
Du, bevor wir jetzt über Kalifornien, deine Zukunft sprechen werden und alles, wir haben so ein Monatsthema und im Februar ist es so unschlagbare Hobbys oder unschlagbare Sammelstücke und alles, was da halt dazu einfällt. Ich habe gehört, du hast ein Hobby, das fast jeder von uns, glaube ich, mal hat oder mal gehabt hat. Ich habe es selbst auch und das ist Magnete sammeln.
Ja, ich sammle gerne Magneten.
Ja.
Das ist so. Oft habe ich aber auch vergessen.
Echt?
Ja. Also immer, wenn ich irgendwo hingegangen bin, da habe ich einfach so in diesen Souvenirläden da einen Magnet gekauft und den mit nach Hause genommen. Und dann ihn nicht auf dem Kühlschrank, wir haben so ein, wie heißt das, so ein Kasten halt in der Wand und die Tür halt für den Kasten ist halt aus Metall oder was auch immer und die Magnete bleiben da picken. Und einmal habe ich zum Spaß angefangen, da ein, zwei Magneten drauf zu tun und das hat sich irgendwie dann ergeben, dass das zur Gewohnheit wurde und ich habe dann immer so Magneten mitgenommen, wenn ich von irgendwo gekommen bin.
Wie viel sind schon?
Boah, kein Plan. Sollten eigentlich mehr sein, aber ich glaube um die 30.
Mhm.
Ich weiß nicht, sind nicht jetzt, aber sollten viel mehr sein. Ich habe oft auch keine mitgenommen, weil ich, keine Ahnung, zu zu faul war oder ja, nicht daran gedacht habe. Aber ja, ich bemühe mich.
Erzähl mal, woher kommen die ganzen Magnete?
Jetzt muss ich nachdenken. Einfach in den Städten und Ländern, in denen ich war. Sei es England, sei es Frankreich, sei es Spanien, Türkei, jetzt auch die Staaten, Russland, Deutschland, kein Plan, es sind so, ja, sind halt eher einige. Es gibt halt viel mehr, die ich, Städte, die ich bereisen will, aber ja, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber es sind halt ein paar, die ich vor allem durch das Boxen halt bereist habe. Und ja, ja, ist halt eine schöne Erinnerung, finde ich. Und ich mache das einfach so zum Spaß. Ich habe auch natürlich andere Hobbys. Ich spiele, keine Ahnung, ich spiele auch Karten und ein paar andere Dinge, aber
welche nichts. Karten spielst du da?
Ich, ja.
So mit der Familie, so Kartenspiele?
Eher mit Freunden. Mhm. Ich spiele gern, keine Ahnung, Uno.
Okay.
Texas Hold'em.
Okay.
Keine Ahnung, was es halt alles so gibt.
Ja. Du hast einmal ein Bild gepostet, ich habe einen Screenshot gemacht, weil du warst in Albanien und dir hat da auch die Geschichte von dem Land sehr gut gefallen.
Ja.
Und du hast da geschrieben,
der Alexander Ort, der Große.
Genau, genau. Und wo die ersten Olympioniken halt auch trainiert haben und Wettkämpfe gehabt haben. Und das war der Platz eben, wo Alexander der Große die Idee gehabt hat, die Welt zu
erobern
und dass das auch genau deine Pläne sind für die Zukunft.
Das fand so ich schön. Ist es. Das hat sich nicht geändert.
Ja.
Ich bin immer noch auf dieser Mission.
Ja.
Und
hast du das erst in Albanien so richtig?
Nein.
Nicht, gell? Wahrscheinlich immer dort. Nein,
schon.
Der Traum.
Das war schon immer da. Nur zu der Zeit einfach, die Albanien ist halt so ein, keine Ahnung, ist so ein, nicht so berühmt für Tourismus wahrscheinlich wie Frankreich und ein paar andere europäische Länder da, aber ich war halt, ich habe viele albanische Freunde auch. Natürlich, ich habe Freunde von überall, aber meine engsten Freunde sind halt aus dem Land und dann redet man, erzählt man sich und da war ich dort, dann haben mir auch die Einwohner von dort ein paar Dinge erzählt, wie es ist und so. Dann hört man sich halt die Geschichte an und Geschichte ist halt wirklich etwas, was ich mag und ich höre mir einfach von jedem Land die Geschichte an und fasziniert mich auch.
Bringt so dann weiter.
Es
bringt dann sehr weiter.
Ja, sicher. Wenn du keine Ahnung, dich nicht irgendwie weiterbildest, dann bleibst hängen in deinem Leben wahrscheinlich und keine Ahnung, das mag ich halt nicht unbedingt.
Was hast du für einen Magnet mitgebracht aus Albanien?
Aus Saranda.
Okay.
Saranda war die Stadt, in der wir waren dort. Das ist eine Stadt im Süden von Albanien.
Ich mache das einmal so.
Nie ohne Seifenwasch. Im Süden von Albanien und da habe ich den Magnet mitgenommen damals. Aber das ist auch schon, keine Ahnung, drei Jahre her. Und
wie schaut der Magnet aus?
Boah, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, da war so die Küste da von Saranda, weil das ist am Meer. Und es ist halt echt eine schöne Stadt gewesen. Dafür, dass man sie halt gar nicht, beziehungsweise wenig kennt. Großteil der Europäer kennen sie sicher nicht. Mhm. Und habe ich das damals mitgenommen und war richtig schön. Die Zeit dort war schön. Ich habe meine Freunde besucht und wir waren halt gemeinsam unterwegs. Ein paar neue Leute kennengelernt. Mhm. Und ja, war halt echt eine schöne Erfahrung.
Von allen Magneten, die dort auf dieser Tür kleben, gibt es da einen, der da besonders wichtig ist oder wo du da denkst, no, der war super schön, gut, dass ich den mitgenommen habe?
Das denke ich mir bei allen einfach, weil ich von jeder Stadt was mitnehmen will. Oft habe ich auch keine mitgenommen und mir gedacht, boah, wieso habe ich das jetzt nicht getan, ich habe es vergessen und so. Und im Nachhinein holen ist halt nicht dasselbe, wo soll ich das im Nachhinein holen? Bestellen kann man sich sicher sowas, aber das ist nicht authentisch. Stimmt. Sowas feiere ich nicht. Und so eins der wichtigsten ist, glaube ich, 2019 in Ekaterinburg, wo ich bei der WM geboxt habe. Das ist für mich eins der schönsten Erinnerungen. Und damals habe ich halt diesen Magneten mitgenommen und keine Ahnung, damit verbinde ich einfach meine Karriere. Mhm. Und alles andere war halt natürlich auch so, entweder auf Turnier oder Urlaub hatte ich jetzt nicht besonders viel, aber wenn ich mal in einer Stadt war, dann habe ich von dort auch was mitgenommen. Aber ja, so Ekaterinburg war eins der wichtigeren. Das sind für mich alle wichtig, aber dieses war halt eins der wichtigeren.
Was war das da für Symbol dann am Magnet drauf?
Die Stadt, glaube ich. Okay. So die halt die wichtigsten, was man halt beim Sightseeing da sieht, alles, die Tourismusgegenden in Ekaterinburg und das ist alles drauf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was man da drauf sieht. Ich kann mich nicht erinnern.
Ja.
Aber ich weiß, wie der Magnet circa aussieht. Und auf Kyrillisch ist halt die Stadt geschrieben.
Das ist total cool. Wir müssen da dazu sagen, du bist damals 2019 bei der Weltmeisterschaft der Amateure im Boxen 16. geworden. Genau. So Kurt war, glaube ich, schon seit über 20 Jahren kein österreichischer Boxer
mehr. Genau, es war dann eh überall auf den überall in den Nachrichten, Medien, Nachrichten und das war halt schon ein guter Erfolg, auf den ich halt schon stolz bin, aber wo ich auch weiß, dass natürlich viel mehr gegangen wäre. Den ersten Kampf habe ich gewonnen gegen den Japaner, den zweiten Kampf habe ich gewonnen gegen den Amerikaner und den dritten Kampf habe ich Split Decision verloren gegen den Aserbaidschaner, der aus Kuba war, halt so ein Eingebürgerter und der war halt auch, hat einen guten Stil gehabt und so. Nach dem Kampf habe ich mir gedacht, boah, ich hätte das und das besser machen sollen und habe mich halt so ein bisschen drüber aufgeregt.
Ja.
Tue ich halt natürlich immer noch, aber so war das nun mal. Und da habe ich mir den Kampf oft halt auch angeschaut und dann denke ich mir, wirklich verloren habe ich den nicht. Keine Ahnung, wenn man sich so das anschaut. Er war halt, zu der Zeit war er halt amtierend Europameister und ich war halt so ein No-Name aus Österreich vielleicht, weil ich bin seit 2018 Staatsbürger, Ende 2018. Ich habe da nicht viel international boxen dürfen und zwar Ende 2018 ein Turnier vielleicht, dann 2019 war schon die WM.
Ja.
Also dafür, dass die mich gar nicht kannten, habe ich auch ein bisschen was zeigen können und natürlich müsste ich mich halt doppelt auch Gas geben müssen, um mich da zu beweisen und für jemanden aus einem Land wie Österreich, die eigentlich im Endeffekt, wenn du ehrlich bist, keine Boxnation ist und war das halt schon gut, vor allem da ich auch nicht so supported wurde wie vielleicht ein Amerikaner, ein Japaner oder der Aserbaidschaner, die halt viel mehr Wert auf Boxsport legen. Und ich habe immer dieselben ein, zwei Partner gehabt, immer dasselbe und ja, ist eigentlich traurig, aber was wir es machen, so war das nun mal und man lernt draus und ich bin froh drüber. Ich wünschte halt, dass ich es vielleicht ein bisschen nur anders hätte machen können, aber so war das und ich würde es nicht anders machen. Es war drei Kämpfe, ich bin stolz drauf, wie gesagt.
Es ist du hast da nicht wirklich leichte Jahre jetzt eigentlich gehabt, seitdem. Es war ziemlich chaotisch. Du hast natürlich auch das Gym gewechselt, bist jetzt gerade in Kalifornien gewesen. Ist das schwer, wenn du ständig wechselst jetzt die letzten Monate? Weil es ist ja doch, du hast jetzt kein Art-Gym gehabt, nur einen Trainer, nur dort. Es war so auf und ab, gell? Du warst in Berlin, glaube ich, hast trainiert.
Die letzten zwei Jahre waren generell nicht einfach, würde ich mal sagen, weil Corona, das hat zu, dies hat zu und da kann es nicht gehen, dann musst du oft mal dasselbe machen und so. Ich glaube, für jeden war es halt anstrengend, aber so ist das nun mal. Du musst dich halt irgendwie anpassen und versuchen, damit klarzukommen und für jedes Problem versuchen, die Lösung zu finden und das habe ich so gut wie möglich probiert und
auf 100% kann man da dann nicht trainieren, oder? oder hast du eher so auf 90% geboxt jetzt die letzten 2 Jahre? Weil es ist schon schwer, also mit Lockdown, wie du schon gesagt hast, dann, wir wissen alle, es war ein bisschen Chaos überall.
Auf 90% sagst du, ich habe noch weniger wahrscheinlich. Ja. Ich fühl mich nicht mal annähernd. Wie soll ich das sagen? Ich fühle mich gut, aber da ist noch so viel, was ich lernen muss und so viel, das mich besser machen kann. Und daraufhin arbeite ich. Das sind halt alles Dinge, die mir vielleicht mein Papa so gut wie möglich beigebracht hat, aber das hat dann halt auch sein Limit und dann musst du halt was Neues lernen. Für mich, der erstbeste Trainer nach meinem Papa, den ich kennenlernen durfte, das war Marvin in L.A.
Ja. Und Somodio.
Genau,
Marvin Somodio. Ja, aus Peru?
Nein, Philippiner.
Philippiner, ja. Damn it. Voll verwechselt. Und dabei habe ich es eh gewusst. Ich habe schon mit viel angefangen und dann war ich, das ist der nicht von Peru. Aber cooler Typ. Und der ist im Wildcard Boxing Gym.
Genau.
Wo Freddy Roach.
Genau. Und das war für mich halt auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
2 Monate war es dort.
Bisschen länger sogar, glaube ich. 2 Monate, ja. Und eine sehr schöne Bekanntschaft. Ich habe mich wirklich sehr willkommen gefühlt und ich habe dort viele Freundschaften bilden können. Ja,
haben wir immer gesehen, Insta-Stories.
Ja, auf Insta versuche ich auch manchmal so ein bisschen von meinem Alltag zu teilen, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Manchmal habe ich einfach null Bock auf sowas, aber dann kriege ich manchmal Lust und hau da was rein.
Recht hast.
Dann habe ich das Training genossen, die Zeit genossen, die Gespräche mit den Menschen genossen, vor allem mit Trainern und Boxern, die halt, die du halt wahrscheinlich einfach nicht so da hier in Österreich triffst, aber von denen du viel lernen kannst und das habe ich auch und das versuche ich immer noch. Und irgendwann mag ich derjenige sein, von dem man vielleicht lernt und ich lege halt wirklich, das ist jetzt nicht nur so gesagt, ich lege halt wirklich viel Wert auf so eine Vorbildfunktion. Ich mag wirklich ein Vorbild sein. Ich bin ein Vorbild. Und alles, was vielleicht schlecht ist, was ich vielleicht mache oder irgendwelche Eigenschaften, die ich habe, die soll man nicht von mir lernen. Was gut ist, soll man halt von mir lernen. Zumindest es probieren. Und genau dasselbe tue ich halt auch. Ich versuche auch alles Schlechte von anderen nicht zu lernen und alles Gute zu lernen. Das ist halt so meine Einstellung.
Für das sind Vorbilder da.
Ja, für das sind Vorbilder da. Du musst ja nicht eins zu eins dasselbe machen und dich so anziehen.
Ja.
Dann bist du halt eine Kopie nur. Ja. Eine Kopie mag ich halt nicht sein. Ich mag schon immer Umar Canbekov bleiben und auch stolz drauf sein, wer ich dann bin.
Wie war es in L.A.? Du hast sicher ein bisschen Freizeit gehabt und mal
war sicher, ich hatte Freizeit. Ich hab schöne Zeit gehabt, ich habe viel sehen können. War einfach abnormal. Ist halt wirklich wie ein Film.
Ja.
L.A. war schon immer meine Lieblingsstadt. Wegen Tupac, to live and die in L.A.
Hast du dann vor, mal dort zu leben?
Ich weiß nicht, also es gefällt mir schon abnormal. Ich mag da jetzt nicht irgendwas sagen. Ich lasse das mal so im Raum stehen.
Ja.
Es ist halt echt schön gewesen und ich habe echt, wie gesagt, halt Freunde dort, Freundschaften bilden können. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, Marco Deckmann, wohnt schon seit Jahren in L.A., hat sich dort durchgeschlagen und trainiert mit dem Besten. Einer der Besten auf jeden Fall, mit dem legendärsten Trainer der Welt, Freddy Roach, im Wildcard Gym. Und das ist etwas, wofür er hart gearbeitet hat und das hat er sich verdient. Und viele da glauben, da geht man einfach so hin und jetzt boxe ich dort mal. Und das ist aber nicht so. Der Unterschied zwischen Österreich und Ländern wie USA sind, wenn du in Österreich keinen Job hast, dann kommst du trotzdem klar. Ja. Österreich lässt dich nicht verhungern auf der Straße. Aber dort, wenn du keinen Job hast, dann lebst du auf der Straße und verhungerst dort. Das ist der Unterschied. Also dort spielst du nicht. Dort kannst du dir nicht viel erlauben.
Ja.
Und jeder, der halt alleine dorthin gegangen ist, sich dort durchgeschlagen hat, der verdient einen fetten Respekt. Und das ist halt für mich als ein Freund, der Marco, wie auch ein großer Bruder, der mir halt auch viel beigebracht hat.
Und dort hast du auch jetzt einen Manager, gell? Stephen Feder?
Stephen Feder ist mein Manager jetzt.
Super cool.
Und, das heißt, ich habe da nicht mehr die Last oder die Sorgen da, mich um irgendwas kümmern zu müssen, wo ich da einen Kampf machen mag oder hier und was weiß ich was. Und mit Stephen habe ich da echt eine gute Bekanntschaft machen können.
Wann wirst du wieder nach Kalifornien gehen?
Ich warte jetzt mal ab, sobald ich meine Antwort habe.
Ja.
Hoffentlich.
Und der nächste Kampf steht an?
Mein nächster Kampf steht an, ein US-Debüt.
Ja.
Und
wahrscheinlich in ein paar Wochen und wahrscheinlich vielleicht...
Sobald ich es weiß, werde ich es bekannt geben.
Dann darf ich es im Abspann dann dazu sagen.
Ja.
Sobald wir es wissen.
Genau.
Sehr gut. Gibt es noch jemanden, wo du dich bedanken möchtest, dass er dir auf dem Weg dorthin so geholfen hat? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Man schafft es
nicht. Bedanken tue ich mich sowieso bei meiner Familie, bei meinen Freunden, Ari, Orlon. Jungs, wie geht's euch? Nein, ich habe so viele Freunde, die wirklich mich da fett unterstützen und die da immer an meiner Seite sind. Bedanken möchte ich mich natürlich auch an dieser Stelle an meine Sponsoren, Odys Designs und...
die haben auch das coole neue Logo gemacht von dir.
Genau, die haben das coole Logo von mir gemacht. Das Logo war eigentlich meine Idee so im Großen und Ganzen.
Cool.
Genau. Das Logo hat gemacht eigentlich ein Freund, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und mein Freund Dulli von Odys, der hat das dann halt bearbeitet, schöner gemacht und fein geschliffen und so ist das Logo entstanden. Und auf dem Logo, da bin ja ich drauf, das ist kein anderer, das bin ich bei der WM.
Ja.
Und genau, dieser Stelle dann danke an meine Sponsoren, Odys, jetzt auch Shabab Baba.
Was ist das?
Das ist ein Freund von mir, der hat jetzt auch ein weiteres Friseurlokal aufgemacht, ein Friseurlokal.
Du kriegst gratis Haarschnitt jedes Monat.
Ja, auch an dem riesiges Dankeschön. Und ja, natürlich auch die letzten Jahre hat mich das österreichische Bundesheer riesig unterstützt, hat mir auch in Zeiten, wo es halt Probleme gab, absolut keine Steine in den Weg gelegt.
Ja.
Und dem bin ich halt auch absolut dankbar. War eine richtig nette Aktion und werde ich mir merken.
Ich glaube, du musst ins Training, wir haben schon ein bisschen überzogen. Sorry.
Ja, langsam muss ich auch los, aber es macht richtig Spaß, mit dir zu reden, Silvana.
Danke.
Da bedanke ich mich. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich fühle mich richtig wohl und wie gesagt, ich habe absolut kein Problem, wenn du irgendwas wissen willst, fragen willst, wenn du mal irgendwelche Fragen hast, dann
ich lade dir das nächste Mal wieder ein.
Genau.
Wenn
du mich einladest, dann erzähle ich dir auch genug.
Voll. Und wenn du wieder Kaffee mitbringst, dann sowieso.
Oh, mach ich, werde ich nicht vergessen.
Sehr gern. Danke, Oma.
Gerne. Na gut dann.
Viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Das war Podcast Folge 49 mit Uma Jambekov. Informationen zu seinem nächsten Kampf darf ich euch offiziell noch nicht verraten. So viel steht aber fest, Uma wird bald sein US-Debüt geben. Wir werden euch auf Instagram am Laufenden halten. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Danke fürs Zuhören und bleibt unschlagbar ehrlich.